Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Und damit heißen wir euch herzlich willkommen in der ersten Ausgabe von Die Sendung mit den gelben Leuten, der neue Simpsons-Podcast von meiner Wenigkeit und natürlich mein Lukas, mein Luki, Main Lukas Fool. Hallo Lukas.
Hi Maxi.
Ich glaube, das ist das erste Mal in der Geschichte, dass ich einen Podcast mache. Also ich habe ja schon ein paar Podcasts gegründet. So wie, ich wollte jetzt gerade irgendeinen Prominenten sagen, der viele Familien hat, aber fällt einfach auch keiner ein. Wollersheim, hat der viele Frauen? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall in der Zeit, wo ich habe jetzt ein paar Podcasts schon gegründet, ja. Und das erste Mal, dass ich mit der Person am Tisch sitze, während die erste Folge aufgenommen wird, tatsächlich noch nie passiert, ist Weltpremiere. Autokino saß im Auto,
ja,
aber Nukular saß nicht an einem Tisch, die saßen in Skype, Rumblepack saß in Skype, die Binge Boys saßen in Skype. Die einzige Person, mit der ich immer zusammenarbeite, fest ist, bin ich selber bei der Man Cave. Ansonsten gar nicht. Hallo Lukas.
Hi Maxi. Und wie ist das jetzt so, mich hier direkt gegenüber zu haben?
Stark. Oder? Du hast ja gerade so krass deinen George-Lucas-Vibe auch. Optisch. Wenn der Sommer macht aus Lukas einfach einen bunten Hemdträger mit wilden Haaren und viel Bart, mag ich sehr gern. Ihr habt eben ein Intro gehört. Das ist vom guten Shogun produziert. Das ist ein Kumpel von uns, der Fabi. Der war auch schon ein paar Mal zu Gast. Mit dem habe ich auch auf Patreon-Format bei anderen Sachen. Und der hat uns dieses wunderbare Intro gebaut. Magst du das sehr?
Ich liebe das. Ich habe auch so ganz leichte Gänsis gekriegt, weil ich finde das so schön.
Ja, das ist jetzt, also, dass es jetzt auch dann geklappt hat. Wir haben ja 18 Monate geplant. nein, wir haben natürlich nicht 18 Monate geplant. Ein paar Wochen haben wir uns das jetzt überlegt.
War nur sieben.
Tatsächlich haben wir, der Lukas und ich hatten zusammen einen Mandalorian-Talk, wo wir jede Folge Mandalorian besprochen haben. Und daraus wuchs dann irgendwann diese Idee, hier das hier zu tun, weil irgendwann die Simpsons sehr in den Vordergrund gerückt sind aufgrund von Disney+. Und ja, wir werden auch gleich noch was zum Podcast sagen, aber bevor wir dazu was sagen, komme ich natürlich zu der Frage, die ich jeden Podcast gerne stelle meinem Gegenüber. Wie geht's dir heute an diesem warmen Sommertag im Juli? Ja. Juli ist es schon, Juli.
Ja, die Zeit rennt. Mir geht's sehr gut. Ich habe einfach wirklich mich jetzt auch schon seit Wochen auf diesen Tag gefreut.
Dito.
Den Podcast hier zu machen, einfach ein großes Highlight für mich. Wir streamen heute noch zusammen, das wird auch schön.
Heute wird noch gestreamt.
Also heute großer Freundetag, inklusive sehr gutem Essen, was wir noch genießen werden.
Stimmt, wir gehen noch ins Union heute. Das ist so einer unserer Lieblingsrestaurants in Aschaffenburg, wo wir jetzt uns auch gerade befinden, für die Leute, die nicht wissen, wo wir herkommen. Vielleicht noch mal ein paar Worte zum Lukas. Stell dich doch noch mal, weil es gibt ja vielleicht auch Leute, die einfach nicht mit unserem Kosmos vertraut sind und dem, was wir so machen. Da ist es bestimmt ganz gut, sich noch mal vorzustellen.
Ey, das habe ich mir auch schon gedacht. Also, ich bin Lukas, ich bin 28 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Hanau.
Bist du schon 28?
Ich habe dich mal als
24 im Kopf.
Ja, aber auch ich altere. Man sieht das an den grauen Haaren, die werden mehr.
Ich finde ja graue Haare einfach auch gut, ne? Also, ich sag mal, graue Haare geiler als gar keine Haare. Es gibt ja auch so Menschen, die im Alter früher angrauen, wie zum Beispiel Donny O'Sullivan, aber es gibt ja dann so Leute, die, also zum Beispiel auch Donny O'Sullivan, muss man dann auch einfach mal eingestehen, dass das sehr gut bei ihm aussieht.
Ja.
Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich glaube, wenn man sehr jung ist, hat man damit seine Probleme. Wie ist das für dich?
Für mich ist das tatsächlich absolut cool gewesen immer, weil ich eh das Problem habe, wenn ich keinen Bart trage, sehe ich 10 Jahre jünger aus. Mhm. Und wenn du 20 bist, ist das nicht so cool, wie wenn du 40 bist. Daher habe ich immer den Bart schon gehabt und das Graue hat mir auch immer gefallen. Also ist jetzt auch so, gerade mit dem längeren kommt das ja ein bisschen mehr raus, als wenn ich die kurz trage.
Aber wie viele hast du das schon?
Graue Haare? Mhm. Anfang 20.
Krass.
Das habe ich in der Abi-Zeit habe ich meine ersten grauen Strähnen gekriegt.
Warum ist das so? Oder ist das genauso wie ein Haarausfall, ist einfach nicht steuerbar?
Ich glaube, das ist nicht steuerbar. Ich weiß nicht, ob das auch also stressinduziert sein kann, möglich.
Aha.
Aber das ist bei mir, also das ist jetzt alles so Wissen Pi mal Daumen. Ich kann mir das vorstellen, dass das damit zusammenhängt, aber...
Oder du hast dich einfach mal sehr stark erschreckt, wie bei Twin Peaks. Der alte Mann, der dann irgendwas sieht und der ist dann am nächsten Tag weiß.
Ja.
Das ist so geil. So ist es vielleicht auch bei dir. Ja, das ist der Lukas.
Also ihr wisst bisher, wie alt ich bin, wie ich heiße und dass ich graue Haare habe.
Dass du graue Haare hast. Deine Podcast-Historie, die hat ja auch immer meistens irgendwie mit mir zusammengehangen. Ne? So,
da war das ja stimmt, viel. Das ist eng mit dir verwoben. Ich meine, seit wann geht das jetzt? Anfang 2017, ne?
Das war das war nach dem Autokino-Event 2017. Da haben wir uns das erste Mal, da ist ja dann erstmal eine Zeit, dieser lustige Name Stalking Lukas entstanden, weil du halt an den drei Events irgendwie dreimal da warst innerhalb von einem Wochenende,
genau.
Wir uns da zum ersten Mal gesehen haben. Und dann entstand aus diesem Gag eine Freundschaft.
Genau.
Und dann haben wir dich in die Podcasts eingewoben, nach und nach. Am Anfang noch nicht so richtig wusste man, welche Richtung das geht.
Ja, am Anfang waren es halt so geckige Einspieler, wo ich dann immer irgendwie so... Also ich finde es ja auch schön, das Erste, was ich gemacht habe, war Triple X 3. Weil du gesagt hast, ey, hast du Bock dazu was zu machen? Und dann habe ich das ja auch wie eine Mailbox-Ansage dir verkauft. Also es war schon weird funny am Anfang.
Stimmt, und dann hat der Lukas, dann hatten wir auf Patreon, hattest du dann Lukas Filmschule?
Ja.
Das war so ein bisschen, weil Lukas sehr, 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 sehr bewandert ist, was gewisse Regisseure angeht und deren Arbeiten, hat er dann so ein bisschen was dazu erklärt. Das war auch wahnsinnig aufschlussreich, das war ein Solo-Format von ihm. Das haben wir sehr gemocht. Dann haben wir zusammengearbeitet für ein anderes Patreon-Format auf Autokino, Autokennzeichen XY.
Ja.
Das war im Endeffekt ein Format, wo Lukas sehr viel recherchiert und geredet hat und die anderen zwei, die den Podcast besitzen, waren halt auch da. Und Chris hat ab und zu mal interessiert Ja gesagt und ich habe auch kurz gestöhnt und ansonsten hat Lukas einfach die Arbeit gemacht über viele Folgen hinweg. Das war so ein Crime-Format.
Ja. Das ist auch, finde ich, tatsächlich für mich der schönste Moment gewesen, wie ich je Teil eines Projekts wurde, weil ich war im Urlaub und Chris hat gefragt, ob ich Bock habe, das zu machen und ich fand das eine gute Sache. Und dann habe ich mich praktisch schon ein bisschen eingearbeitet, mir Gedanken gemacht. Ich habe dann da tatsächlich auch meine erste Filmschule in dem Zeitraum produziert. Mhm. Und ich glaube, es war sogar wirklich beim Nachhausefahren, habe ich eine Folge von im Autokino gehört, wo Chris schon sagt, ja, da ist der Lukas dann dabei, da machen wir ein Crime-Format auf Patreon, das wird super.
Ja, das ist das radikale Handeln meines guten Freundes und langjährigen Partners Chris Nanu, dass er einfach sehr schnell Dinge über andere Menschen schneller weiß, als die Person das selber wissen.
Ja,
das ist schon immer so gewesen, dass er sagte so, ich mache jetzt auch einen Podcast mit Mel Hotzo und der Hotzo so war so, das ist aber interessant, das ist doch gut, dass ich das jetzt auch erfahre. Nein, Chrissys Herzmensch, ja. Natürlich. Aber der ist da manchmal sehr, aber ich verstehe ihn da tatsächlich auch komplett und bin da genauso. Manchmal so bin ich, wenn ich merke, der Vibe ist gut, dann sage ich auch schon, jo, der ist jetzt dabei. Dann haben wir lange Zeit Autokennzeichen XY mit dir gemacht. Mhm. Und dann hat sich das Ganze, dann haben wir das irgendwann beendet. Und dann haben wir angefangen, wieder nach einer kleinen Pause zu podcasten für den Mando Talk.
Genau,
weil wir beide sehr große Fans von Star Wars und vor allem vom Mandalorian sind.
Ja.
Das große Geschenk war, neben dem doch sehr schwammigen Episode 9 Film, war Mandalorian natürlich das Geschenk im Herbst, Winter für Star Wars Fans und darüber haben wir dann jede Folge aufgenommen, plus über das Making-of noch gesprochen. Also wir haben einen richtigen Deep Dive in das Thema gemacht und wahrscheinlich sind wir beide über keine Serie so gut informiert der letzten Jahre wie über den Mando, was mich auch sehr glücklich macht, weil das ein sehr, sehr schönes Format ist und weil das natürlich die Vorfreude auf Staffel 2, die eh schon groß ist, damit noch irgendwie noch größer gemacht hat und weil ich finde, so Talks machen einfach, wenn man so, ich finde, wenn man in so einem Thema so richtig geil eintauchen kann, wie bei Mando, dann ist es halt auch noch irgendwie geiler.
Ja.
Aber daraus entstand dann so ein bisschen das hier.
Er war fast schon ja Prequel, weil wir es ja geschafft haben, von Folge zu Folge A immer länger zu werden in der Podcast-Aufnahmezeit und B auch, ich sag mal, die Aufteilung von 10 Minuten Vorgespräch, dann 40 Minuten Mando-Talk wurde ja immer mehr zu 50%, die so eine Mischung waren aus Wie geht's uns, Kochen und Simpsons. Und 50%, wir reden über Mando. Und ich meine, wenn man dann eh schon 2 Stunden redet und davon nur noch die Hälfte der Zeit über das eigentliche Format, liegt es ja irgendwie nahe, auch mal ein Format über die Simpsons zu machen.
Ja, und da haben wir haben da schon viel über die Simpsons geredet. Wir haben dann auch, wir hatten dann auch ein Simpsons-Event zusammen für uns. weil hier gibt es in der Region so einen Spielwarenladen. Spielwarenladen kann man gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht.
Das klingt jetzt wie ein Brachmann oder ein Toys R Us.
Ja, es ist auch so ein, es ist so ein, es ist größer, es ist besser als ein Flohmarkt, aber es ist auch kleiner als ein Toys R Us. Es hat Retro-Artikel und die sammeln, also irgendwie haben die so über die letzten 40 Jahre Spielzeug angehäuft, was die irgendwie mal so weggelegt haben, dann haben sie wieder ausgegraben, verkaufen das. Das ist ein Videospielsektor und so. Die sind durch diesen Retro-Hype der letzten Jahre sehr, sehr erfolgreich und vor allem auch durch dieses Erwähnen in diversen Podcasts. Sind die Kuschelmuschels. Mhm. Kuschelmuschel sowie Kuschelmuschel Reloaded sind 2 Läden in einem ganz kleinen Kaff namens Hasselrot, die extrem geiles Zeug haben, was man sonst nirgendwo kriegt. Und ich finde, die Läden sind auch, ich habe ja viel mit diesem Retro-Thema zu tun und muss auch immer wieder sagen, ich finde, die sind so in ihrem Sortiment so einzigartig. So, das Kuschelmuschel gibt es so nicht in Deutschland.
Ich finde, das ist halt auch immer eine Experience, wenn du dahin fährst. Egal, wie groß dein Portemonnaie ist. A, du wirst definitiv was finden. Mhm. B, du wirst was finden, was irgendeine Kindheitserinnerung channelt. Aber sowas von. Sei es jetzt irgendeine Star-Wars-Figur, die du hattest, bis zu einem Action-Man, wo man gar nicht mehr wusste, dass es das Franchise gab. Mhm. Und das liebe ich halt einfach. Das ist echt immer so ein Deep Dive in Retro-Spielzeug.
Und das ist wirklich krass. Also man läuft im Kuschelmuschel, hat man schon so oft den Moment gehabt, so krass, es gab ja mal die Poppels. Krass, es gab ja mal diese Connectables. Krass, es gab ja mal Monster My Pocket. So, das hat man halt die ganze Zeit da drin. Und die haben das und haben das halt auch tatsächlich zu fairen Preisen immer verkauft. Und es gibt so viele legendäre Geschichten aus dem Kuschelmuschel. Mhm. Also da gibt es ja wirklich, die will ich jetzt gar nicht alle aufrollen, aber wie auch 1-2 Artikel, die ich habe, was da für eine Historie hintersteckt, was da, wie es dann in dieses, und Hasselrot ist halt ein Kaff, ne? Ist halt ein Kaff, wie die Sachen dann dahin gekommen sind. Und da haben wir, hatten wir dann auch, und das war dann wahrscheinlich auch so einer der Wege hierher zu diesem Podcast, war, dass wir uns, ich habe irgendwann für mich diese Playmates-Figuren von den Simpsons, die vor 20 Jahren gemacht wurden. 2000, 2001, so, ne, waren die.
Ja.
Playmates haben auch die Turtles-Figuren gemacht, war ein großer Spielzeughersteller, früher gibt es auch immer noch, meines Wissens nach, und klar gibt es die noch, die machen ja immer noch Turtles. Und die haben damals eine sehr, sehr schöne Simpsons-Linie gemacht, die extrem schön war, mit ganz vielen Figuren aus den Simpsons und gepaart mit der ganzen Release-Geschichte auf Disney Plus, dass halt Simpsons jetzt irgendwie zum ersten Mal, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, im Privaten, auf einmal konnte man endlich mal die Simpsons streamen mit Disney Plus. Alle Staffeln, ich glaube bis auf die letzte, sind alle Staffeln da. Genau. Und in deutscher Tonspur. Und da gibt es so viel zu gucken. Und
ist richtig, aber zum Glück war ja Pandemie.
Zum Glück war ja
viel zu Hause.
Viel zu Hause. Und ich also, wie, was ist dein, wie, wann hat deine Liebe zu den Simpsons angefangen und wie wichtig würdest du die einstufen?
Ich habe es ja heute auch nochmal gesagt. Das Ding ist, das hat angefangen, beziffern kann ich es nicht genau, aber irgendwann, Grundschulalter, saß man halt dann da und nach ProSieben Newstime liefen dann die gelben Menschen und man fand die witzig. Und das ist ja auch das, du findest ja als Kind andere Dinge witzig wie als Erwachsener bei den Simpsons, aber du kannst immer mitlachen. Mhm. Und ich habe jetzt beim kompletten Rerun dieser 30 Staffeln halt...
Das ist so Wahnsinn, Alter, dass du das durchgezogen
hast. Ich bin jetzt in Gang 2.
Du bist in Gang 2?
Ja, natürlich, wir machen einen Simpsons-Podcast. Dedicated to the game.
Fuck, Alter, der Typ.
Und ich merke halt einfach, das hat meinen Humor so hochgradig beeinflusst. Mhm. Und auch einfach so... Also ich glaube, ich habe so viele popkulturelle Referenzen, bevor ich sie überhaupt verstanden habe, halt bei den Simpsons gesehen, was so Persönlichkeiten betrifft, gerade aus den 90s, wo ich nicht wusste, wer dieser komische amerikanische Sportler ist und jetzt natürlich weiß, wer Tom Brady ist. Blödes Beispiel, aber lauter so Zeug, wo du halt merkst, das hat mir, haben mir alles die Simpsons beigebracht. Und das finde ich halt richtig krass. Und dass du die halt auch immer noch gut gucken kannst. Die haben nicht so ein gigantisches Alterungsproblem, was den Humor betrifft.
Komischerweise gar nicht, ne, finde ich. Also, das werden wir heute in der Folge, wir bringen ja jedes Mal eine Folge mit und das werden wir in der heutigen Folge auch besprechen und das, wie zeitgemäß teilweise Folgen sind, ich meine, die Folge, die wir heute besprechen, ist von 95 in den USA erschienen, das heißt, die wurde irgendwann Ende 94, 95 geschrieben. Und die ist jetzt irgendwie 25 Jahre alt und die ist so todesaktuell, dass man es überhaupt nicht fassen kann.
Ja.
So, also da hat der Zahn der Zeit überhaupt nicht dran genagt, so richtig. Und das ist schon beeindruckend. Und dann ist die auch noch so witzig, dass der Humor sie ja noch 25 Jahre trägt. Ich meine, guck mal irgendwie, also viele Sachen aus den 90ern, die irgendwie denken, dass sie damals witzig sind, guck die heute nochmal. Also, das ist die Hölle teilweise.
Man hat auch einfach über mehr gelacht, glaube ich. Mehr war halt, dadurch, dass man nicht so diese gigantische Überauswahl hatte wie heute, man war genügsam.
Total. Aber trotzdem fand ich die Simpsons schon immer irgendwie herausstechend.
Ja.
Also für mich waren die Simpsons auch, ich bin natürlich auch ein bisschen älter als du, ich bin 36. Ich habe mich vorhin gar nicht vorgestellt. Ich bin der Maxe Rockstar und ich mache sehr viele Podcasts seit 6 Jahren. Vor 6 Jahren haben wir Radio Nukular gegründet, das ist so ein Retro-Podcast. Dann kam Rumble Pack, das war ein Gaming-Podcast, da war ich 4 Jahre involviert. Das Ganze ist dann übergegangen in Solo-Podcast, Man Cave, den gibt es jetzt auch schon über ein Jahr. Da rede ich auch über Games und Kram. Dann gab es noch die Binge Boys, das war ein Serien-Podcast für Funk, den wir 2 Staffeln gemacht haben. Dann habe ich noch für Funk auch noch Der Umschlag gemacht, zusammen mit UFM. Dann habe ich im Autokino gegründet vor über 4 Jahren mit Chris zusammen, von dem ich vorhin schon erzählt habe. Einer meiner Besten oder mein bester Freund. Mit dem mache ich einen Filmpodcast seit Anfang 2016. Und habe ich irgendwas vergessen? Es passiert auch, dass ich Formate vergesse. Auf jeden Fall.
Es sind aber auch so viele.
Ja, ja. Also das ist alles allein der Podcast-Kram, den es so gibt. Dann gab es noch die ganzen Sachen auf Patreon dazu hin als Formate, die noch hinten dran gegründet wurden. Dann habe ich noch für Xbox moderiert viele Jahre. Dann mache ich eigentlich war ich mal irgendwann hauptberuflich Musiker und Rapper. Das mache ich eher noch so nebenbei aus Spaß. Ich habe letztes Jahr ein Stand-up geschrieben, mit dem ich auch auf einer ausverkauften Tour war und das dann 2021. Wenn wir die Pandemie hoffentlich einigermaßen gut überstanden haben, alle und gesund sind, fortgesetzt wird. Also da passiert sehr viel. Und streamen tue ich auch noch.
Ich wollte gerade sagen, vergiss das Twitch-Stream nicht.
Twitchen ist auch noch ein großes Thema in meinem Leben. Ich habe gerade Dark Souls durchgespielt quasi. Das war auch ein großer Grail in meinem Leben. Und die Simpsons, ich habe die damals live gesehen im Fernsehen, wie die ihre Premiere gefeiert haben mit der ganz normalen Familienfolge, die wir auch noch irgendwann in dieser Staffel hier besprechen werden. Und für mich waren die Simpsons die ersten 2 Staffeln fand ich gut und ich habe das sehr gemocht und geliebt, aber irgendwann bekamen die einen ganz heiligen Status. Das wurde dann so mit der 3., vor allem 4., 5. Staffel richtig krass bei mir. Dann habe ich auch noch die Comics gekauft. Und die Comics waren ja auch immer so ein bisschen wie ein Magazin, weil hinten drin waren dann Leserbriefe, aber dann waren halt auch noch so Folgenguides und wann kommt was raus und so, ne? Und was gibt's schon in den USA und was kriegen wir bald? Und so wurde die Simpsons wie eine Art Religion. Und dann kam noch dazu, mein Vater ist Comedian, der ist bei Badesalz, das ist so ein hessisches Comedy-Duo, die hatten damals in den 90ern ihren größten Hype, hatten Kinofilm und sowas auch. Und mein Papa hat auch immer mit mir so ein paar Sachen, so Cartoon-Sachen geguckt. Also mein Vater hat mir sehr schnell beigebracht, dass es auch als Erwachsener total cool ist, Cartoons zu gucken, was ich geil fand. Und meine Mom auch. Und bei meinem Papa war es dann so, dass er hat mit mir Simpsons-Folgen geguckt, wie zum Beispiel die Steinmetz-Folge und sowas. Oder halt auch die Barbershop-Quartett-Folge. Das sind auch Folgen, die wir tatsächlich hier besprechen werden. Ja. Und das sind so Dinger gewesen. Da hat er gesagt so, also wenn das halt dein Vater sagt, der damit sein Geld verdient, ne? Und mein Vater gesagt, das ist das Bestgeschriebenste, was es an Comedy gibt, hat er immer gesagt. Mhm. Das ist das pointierteste, Gagdichte auf erwachsenstem, genialsten Niveau. Da sind Dinger drin, darum, da würde ich vermorden, hat er gesagt. So. Das hat er witzigerweise auch über den Tiny Toons Film gesagt, Tiny Toons verrückte Ferien, den er auch sehr geliebt hat, der auch immer noch sehr, sehr gut ist. Zieh mir die Haut ab und nenn mich Koffer. Aber das war tatsächlich damals, mein Papa war richtig, richtig krasser Simpsons-Fan. Damals gerade von diesen Conan O'Brien Staffeln, wo Conan O'Brien mit im Writers Room saß. Und diese Staffeln haben mein Leben nachträglich hochgradig verändert, haben was sehr Religiöses für mich. Das Interessante ist, und da komme ich dann wieder, weil du ja gerade gesagt hast, du hast jetzt gerade den Rerun, du machst jetzt gerade den Rerun schon von allen 30 Staffeln. Ich muss ehrlich sagen, ich habe wahrscheinlich von den 30 Simpsons-Staffeln, die es gibt, nicht mal die Hälfte an Staffeln gesehen. Trotzdem würde ich sagen, dass die Simpsons mit Abstand die wichtigste Serie in meinem Leben ist und vielleicht auch mit meilenweitem Abstand oder schon gar nicht mehr messbar mit anderen Serien, so die ich normalerweise so gucke, dann dass die Simpsons einen wirklich heiligen religiösen Status haben. Aber das bezieht sich halt vor allem auf Staffel 3 bis 10. Mhm. So, aber diese Staffeln, ich habe die jetzt wieder geguckt und habe die ja alle schon mindestens, also jede Folge, gibt da Folgen drunter, die habe ich vielleicht 40, 50 Mal schon mal im Leben gesehen. Zum Beispiel die Steinmetze oder Barbershop-Quartette. Das sind Folgen, die habe ich wirklich schon zu viel gesehen in meinem Leben. Aber die werden nicht schlecht, die werden auch nie langweilig. Ich liebe die, die geben mir so ein krasses Wohlfühlgefühl. Für mich sind die Simpsons wirklich daher heilig. Aber tatsächlich bin ich gar nicht so versessen darauf. Das wird sich natürlich auch im Laufe dieser Staffel, die wir hier jetzt machen, so ein bisschen herauskehren, warum man auch dann so ein bisschen den Schwerpunkt auf gewisse Folgen legt und so. Oder auf gewisse Staffeln, was an den gewissen Staffeln gut ist, und auch so ein bisschen das Problem eruieren, warum die Simpsons irgendwann dann in ihrer so ein bisschen belangloser wurde oder sogar stellenweise sehr belanglos. Weil sie natürlich durch ihre Genialität auch sozusagen den Nachwuchs gefördert haben und dann entstanden halt Dinge wie South Park oder auch wie jetzt seit ein paar Jahren ein großes Phänomen Rick and Morty und ganz viel noch an kleinen und großen Sachen dazwischen, die alle von den Simpsons inspiriert sind, die es wahrscheinlich alle ohne die Simpsons irgendwie nicht so richtig geben würde. Das ist schon echt krass, was die für einen Einfluss auf die Popkultur hatten und wie die Popkultur auch mitgeprägt haben und wie vorausschauend die waren. Und dass die Simpsons sind wahrscheinlich in sich so ein faszinierendes Produkt, dass es sich lohnt, darüber Folgen, diesen Podcast zu machen und wirklich das Ganze mal auseinanderzunehmen. Weil wir hatten einen Podcast beim Autokino, wo wir mit El Hotzo drüber geredet haben, so ein bisschen. So, das wurde es angeschnitten. Chris ist aber nicht so ein riesen Simpsons-Fan. Der hat da eher so versucht, sich da reinzufuchsen. Dann gab es eine Folge von Radio Nukular, das war die zweite Folge, glaube ich, die es jemals gab, da ist immer Skype abgeschmiert und die Folge ging so 4 Stunden oder sowas und keine Ahnung.
Es ist halt auch einfach ultimativ schwer, über so ein Epos von über 650 Folgen angemessen zu reden.
Absolut.
Daher haben wir uns ja auch jetzt für den Weg entschieden zu sagen, wir nehmen uns einfach nur unsere Lieblingsfolgen raus, scheißegal in welcher Staffel die sind, und sprechen über die, weil so können wir halt intensiv über die Dinge sprechen, die wir geil finden, und müssen uns aber nicht an diesem Gesamtepos abarbeiten.
Nee, das ist genau das. Deswegen finde ich das, also um das Konzept zu erklären, oder Lukas kann das auch gerne mal erklären, was wir hier genau jetzt planen, so vom Umfang her.
Genau, also unser großer Plan sieht eben vor, dass wir uns Lieblingsfolgen aussuchen, was wir jetzt schon gemacht haben, und das hier staffelweise produzieren. Das heißt, wir machen jetzt 10 Folgen. Unsere Lieblingsfolgen, unsere Folgen, die wir dafür verwenden werden, stehen jetzt auch schon fest. Und die kommen dann raus und dann produzieren wir vielleicht eine zweite Staffel. Also ich sag mal, genug Folgen sind da, das haben wir mehr als oft genug festgestellt.
Ich glaube, ich habe allein schon 60, 70 Lieblingsfolgen. Also das ist schon...
Ich glaube, das ist auch das Schwierigste an diesem ganzen 18-monatigen Präproduktionsprozess. Als wir dann mit unserem Marketing-Team da saßen und es dann darum ging, was für Folgen nehmen wir da, was machen wir mit den ersten 10 Folgen, und uns einfach 3 Tage lang einfach in dem Raum eingeschlossen haben.
Bis der Writer's Room, wir haben noch Conan O'Brien eingeladen, der hat auch noch mitgeschrieben.
Genau. Ja. Und bis wir da auf unsere 10 Folgen kamen. Aber ich glaube tatsächlich, was uns halt wichtig ist, und ich glaube, das wird auch heute schon ein bisschen deutlich, wir wollten halt nicht 10 Folgen nehmen, wo wir dann sagen können, ja, guck mal hier die Folge, die ist doch geckig. Da sind aber richtig viele Witze drin. Mhm. Ja, ist doch schön, dass wir drüber gesprochen haben. Sondern die haben alle irgendwie, die wirken nach zu aktuellen Themen, die haben alle auch eine gewisse Tiefe, über die man reden kann, und das finde ich halt richtig geil, und da habe ich richtig Bock drauf.
Voll. Also, weil Lukas sagt das schon, ne? So, oder wir haben es auch vorhin schon kurz gesagt, viele Folgen sind sehr, sehr gut gealtert, behandeln Themen, wie man sie auch wahrscheinlich heute ähnlich noch behandeln würde. Sehr würdevoll, sehr erwachsen, trotzdem auch mit einer unfassbaren Gagdichte. Es ist ein ganz schmaler Grat, der da teilweise perfekt genommen wird, wie man es selten kennt. Also wo andere Serien auch manchmal dann einfach scheitern, da gehen die Simpsons da in dieser Zeit mit einer Eleganz und Leichtigkeit drüber, dass man es fast nicht glauben kann. Und deswegen werden wir heute auch, da haben wir direkt eine Folge mitgebracht, die auch ein Thema hat, was natürlich auch für uns relevant ist, was heute relevanter ist denn je. Und zwar Lisa als Vegetarierin.
Genau.
Das ist die Folge, die wir heute besprechen werden, aus der 7. Staffel, die 5. Folge.
Genau.
Du hast vorhin schon recherchiert, die Folge ist aus dem Oktober.
Genau, Oktober 1995 bei Fox das erste Mal gelaufen. November 96 dann bei ProSieben Erstausstrahlung gehabt. Also, wie du schon gesagt hast, 25 Jahre alt fast.
25 Jahre alt, unfassbar. Und wenn man diese Folge so schaut, dann hat man, wie gesagt, überhaupt nicht das Gefühl, dass hier ein Thema 25 Jahre alt ist. Was vielleicht auch dann die Frage aufwirft, wenn wir immer noch die gleiche Diskussion führen wie vor 25 Jahren, wie gut ist denn dann die Gesellschaft daran, was sagt das über unsere Gesellschaft aus?
Den Gedanken hatte ich gerade auch. Ob es dann nicht vielleicht sogar traurig ist, dass es immer noch so aktuell ist.
Ja, schon. Ich meine, es hat sich super viel getan, aber es ist trotzdem irgendwie, überhaupt nicht aus der Zeit gefallen, was da angesprochen wird. Magst du vielleicht nochmal irgendwas wollen wir vielleicht mal so ganz kurz so grob den Inhalt, bevor wir dann ins Detail gehen?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, macht zwar immer Sinn, wenn die Leute sich davor oder danach die Folge selbst nochmal anschauen, aber grob geht es darum, dass die Simpsons zum Märchenlandpark fahren für Maggie und da bei einem Streichelzoo ein sehr, sehr süßes Lamm sehen, was Lisa auch direkt in ihr Herz schließt.
Das wird jetzt komisch mit dir schlagen. Lisa das Herz schlagen würde, ist ja eine dumme Folge auch. Lisa ist tot.
Ah. Das ist so ein Kill Bill-Moment. Naja, schließt das ins Herz und abends gibt es natürlich, wie könnte es besser passen, Lammkoteletts zu Hause. Mhm. Und Lisa kriegt das Bild aus ihrem Kopf nicht raus, dass dieses kleine Lämpchen zu Lammkoteletts werden wird. Direkt ein Zungenbrecher in der ersten Folge. Hart für mich. Und danach geht es eigentlich darum, wie Lisa damit umgeht, dass sie eigentlich kein Fleisch mehr essen würde und wie Homer parallel, um Flanders eins auszuwischen, versucht, das größte Barbecue und das beste Barbecue zu gestalten, was für Homer ohne Fleisch nur schwer zu gestalten ist.
Ja.
Ich sag mal, um das rund abzukürzen, es führt zu fliegenden Schweinen, einem Gespräch auf dem Quickie-Markt mit Linda und Paul McCartney und natürlich am Ende einer Versöhnung, über die wir dann noch ein bisschen reden können. Mhm. Aber prinzipiell ist es der Konflikt zwischen Tochter, die jetzt Vegetarierin wird und Familie, die davon so richtig nichts versteht und Schule, die das irgendwie auch nicht so geil findet.
Absolut. Also generell alle Gesellschaftsformen in dieser, also auch die Leute beim Grillen, die ja dann Lisa dafür auslachen, dass sie diese Tomaten, diese kalte Tomaten, das Gazpacho servieren will, die dann alle sie irgendwie auslachen. Also das ganze gesellschaftliche Bild arbeitet sehr überzeichnet gegen sie, die ganze Folge, und gegen ihren Wunsch, Vegetarierin zu sein. Und das ist so tatsächlich ein Problem, was vielleicht ganz kurz das Fenster zu machen, sonst die haben wir schon wieder in der ersten Folge direkt wieder laut die Glocken drin und irgendwann springe ich diesen Kirchturm in die Luft. Das tut mir leid. Danke, Lukas. Wir hören sie zwar immer noch, aber es ist halt auch leid. Es ist leider warmer Sommertag, muss man sagen. Und es wird die Tage noch wärmer. Es wird bis über 30 Grad. Da freuen wir uns natürlich auch schon besonders drauf, wenn wir einfach nur noch in unserem eigenen Saft vor uns hin vegetieren. Naja, und das ist leider hier, ist die Kirche hier. Die Kirchen hier in Aschaffenburg sind sehr aggressiv.
Starker Support für die erste Folge.
Starker Support, die sind natürlich, wollen sich auch nochmal ganz kurz Wort melden und sollen toi 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 bei dem Format, Leute.
Haben aber kein Sponsoring eingekauft, also.
Nee, also heute, diese Folge wird präsentiert von der Kirche. Genau, also es ist ein sehr, sehr starkes gesellschaftliches Bild gezeichnet, was aber dann auch tatsächlich wieder gar nicht so, wenn man in die Dörfer fährt und in die Käfer fährt, die man hier so umliegend hat, dann kann ich dir auch sagen, so überzeichnet ist es halt am Ende des Tages leider auch nicht, ne? Aber dazu dann zum gleich mehr. Ich würde mal ganz kurz so ein bisschen in die Details gehen, weil natürlich, also die Folge fängt grandios an. Die fängt grandios an mit dieser Reise in das Märchenlanddorf. Märchenlanddorf kennt man auch hier. Ich ziehe direkt die Parallele als Vergnügungspark-Fan. Natürlich zur Lochmühle. Die Lochmühle ist zwar jetzt weniger Märchenpark, aber sie ist auch so ein Park, der etwas kleiner ist, der mit kleinen Attraktionen auskommen muss und der auch so ein bisschen von der Zeit gezeichnet und auch aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Deswegen habe ich da direkt so leichte Lochmühlen-Vibes. Und wir fahren ja bald in einigen Tagen, so in einem weniger als einem Monat, machen wir uns ja Richtung Europapark gemeinsam mit unseren Freunden Hetzenalter und Fabio Aka Shogun, der das Intro gebaut hat. Mit denen fahren wir in den Europapark. Und dieser Europapark, den ich ja sehr, sehr mag, der hat auch einen Märchenpark-Teil, wo du immer auf so Knöpfe drücken kannst und dann erzählt man dir die Geschichte der kleinen Geißlein und Schneewittchen und der Bären und der drei Bären und so. Also ein bisschen gibt's da Parallelen zu dem, was man da sieht.
Sind die Animatronics da auch so aufregend wie in der Simpsons-Folge?
Die sind wirklich genau so aufregend. Es ist das gleiche Prinzip so. Das ist ja, ich denke, der Europapark hat ja damals in den 70ern, 80ern, als er aufgemacht hat, sehr, sehr viel aus den USA geklaut von Disneyland, weil die sich gedacht haben, Disneyland kommt eh nicht nach Europa. und da haben die sich ja sehr, sehr viel abgeschaut, aber auch natürlich aus diesen amerikanischen Märchenparks. Und da haben die auch das abgeschaut. Und das ist halt, das sind halt, das ist auch so aus der Zeit gefallen. Wenn du da durchläufst und hast halt im Europapark schon richtig krasse High-Class-Attraktionen und dann hast du halt diesen völlig dappischen Frau Holle, die sieben Geißlein, Scheißkram hinter so Glasscheiben, wo da so Animatronics die Geschichte nacherzählen mit schlechtem Mund. Oh, was machen Sie denn da, Frau Holle? Also da fühle ich mich direkt schon richtig krass abgeholt von der Folge von den Simpsons. Und ja, dieser Reise in den Märchenpark, es ist komplett sinnlos, dass Grandpa dabei ist.
Ja. Den wollen sie auch erst im Auto lassen und einfach das Fenster einen Spalt weit auflassen.
Genau, und da habe ich ja vorhin zu dir gesagt, krass, dann ist es ja sozusagen, also entweder ist es ein Zitat an die Folge oder es ist ein Zufall oder man hat einfach einen Gag nochmal verwertet, weil das, was da gesagt wird, ihr könnt mich ja im Auto lassen und das die Fensterscheibe einen Spalt auflassen, das passiert ja im Simpsons-Film.
Ja.
So, dass sie aussteigen und Grandpa sitzt da und er so, hey, und dann so, oh, sorry. Dann macht er das Fenster so einen Zentimeter auf. Das passiert relativ am Anfang des Simpsons-Films. Also das ist da auch irgendwie drin verarbeitet. Ob das jetzt, wie gesagt, ein Zitat direkt an die Folge ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall gibt es da diese Parallele. Dann geht's in diesen wunderbaren Märchenpark.
Genau. Und also da ist ja der große Moment dann tatsächlich im Streichelzoo, als sie dann diese Linie abgehen zwischen den Lämmlein. Mhm. Weil du hast ein bisschen größeres Lämmlein, das ist süß. Dann kommt ein kleineres, das ist süßer. Und dann kommt das kleinste, das ist sehr süß. Mhm. Und dann ich liebe einfach den Moment, weil er so konsequent herzlos ist, dass das größte Lämmlein vor das kleinste laufen will und Homer ist einfach so wegstumm.
Geh auf die Seite mit dir.
Also wirklich so beiseite-mäßig, fand ich stark.
Ja, ey, ist halt auf jeden Fall richtig, richtig, das ist eine großartige Szene. Ist auch ein großes Meme geworden. Also war doch auf jeden Fall danach oft Meme, mit das eine, das sich vor das andere drängt, dann hat man da irgendwie Schriften draufgesetzt. Also
ja, das stimmt.
Das ist auf jeden Fall, also das hat man ja bei den Simpsons auch sehr, sehr viel, dass bis heute davon gewisse Bilder und Szenen als Meme überlebt haben. Mhm. Und das ist tatsächlich auch so eine Geschichte, die da ganz, ganz wichtig war. Naja, dann gehen die weiter und genau, Lisa verliebt sich in diese Lämmlein und hast ja vorhin schon gesagt, danach gibt's halt Abendessen.
Ja.
Und Lisa sitzt am Abendessen und fängt dann an zu zweifeln.
Genau, also es gibt ja dann diese Szene, wo das Lamm dann auch zu ihr spricht.
Lisa, was, ich habe gedacht, du liebst mich.
Ich wusste, du kannst das nachmachen. Und das ist auch was, als ich das heute wieder gehört habe, ich glaube, das hat mich in meine Träume verfolgt. Das hat direkt wieder sowas zurückgebracht, wie dieses Lämmlein spricht. Mhm. Hat aber auch einfach die Szene, hat für mich einen ultra guten kulinarischen Gag, den ich heute erst würdigen konnte, als Homer sagt, oh, das Lamm ist heute aber gut. Und Marge dann, ja, ich habe es mit Salz gewürzt. Was so einfach auch dieses Europäer können nicht würzen oder Amerikaner können nicht würzen Ding nochmal wunderschön aufgereift.
Stimmt, das ist auch großartig.
Salz gewürzt.
Und tatsächlich, es gibt ja so Dinge, die fressen sich irgendwie so in dein Hirn und die Simpsons haben davon natürlich, wenn man gerade in seiner Jugend Pubertät viel geguckt hat. Hm. Und die Szene, wie sich der Hotdog zusammensetzt. Da Lisa sieht ja dann in ihrem Kopf so, du kannst das Lamm essen, dann siehst du halt, wie die Kammer, dann siehst du, wie diese Lammstücke in so einer Traumblase von ihr sich so in dieses Lamm einfügen, in die Seite. Oder du kannst irgendwie Schwein haben, und dann siehst du halt so verschiedene, also siehst immer so verschiedene Fleischsorten, die dann in das eigentliche Tier zurückfliegen. Und dann siehst du so, wie sie sagt, oder kannst auch einen Hotdog haben. Und der wird dann halt irgendwie nur so aus Schuhsohle, Taube, Ratte und Dachs oder sowas, setzt er sich zusammen. Und das ist auch so eine Szene. Da sage ich dir ganz ehrlich, ich bin ja generell, also ich esse ja manchmal gern ein Leberkäsebrötchen oder auch einen Hotdog bei Ikea.
Ja.
Aber das ist seitdem schon auch schwerer, weil die Szene schon auch einfach verdeutlicht, das ist natürlich überzeichnet, aber es ist halt schon so, ja, da kommt halt der Müll rein und der Müll wird so lange klein gehäckselt und gewürzt, bis es für uns wie ein Stück einigermaßen brauchbare Nahrung erscheint.
Das ist halt auch sowas gewesen. Das hat sich so ein bisschen als Fakt einfach eingebrannt. Also,
ja.
Du siehst das und denkst sofort so, oh, ha, Hotdog.
Taube. Naja,
gut. Taube. Taube auf Toast.
Das ist ja schon, ich meine, das kommt ja auch anscheinend nicht von ungefähr. Das ist ja schon seit Jahrzehnten, dass man das halt auch über Hotdog-Fleisch sagt.
Weil ich glaube auch gerade in den USA ist das halt mega das Klischee, weil Hotdogs halt unverschämt günstig sind. Also du hast den Gag in der Folge dann auch noch, bei Apu dann 8 Hotdogs, 99 Cent.
Ja, stimmt. Das hast du dann am Schluss nochmal. Also Hotdogs sind wirklich sehr, sehr, sehr günstig. Man guckt dir an, geht zu Ikea und hol dir einen Hotdog. So, das kostet einen Euro, weißt du? Also Hotdog ist schon irgendwie so, man fragt sich schon, was da eigentlich nicht stimmt, aber irgendwie nimmt man es dann halt so hin. Man muss auch dazu sagen, wir sind beide Fleischesser, wenn wir diese Folge besprechen. Aber es soll hier kein Abgefeier von Fleisch werden. Aber es ist vielleicht noch ganz wichtig, einfach um so unsere Haltung oder unseren Konsum zumindest zu verstehen. Unsere Haltung mag vielleicht sogar nochmal eine andere sein.
Genau, können wir ja vielleicht gleich dann nochmal auch drauf eingehen. Ich finde, an dem Abendtisch bringt Huma so einen krassen Satz, der für mich nachhalt. Als Lisa dann sagt, sie kann das nicht essen und Huma sagt, das ist Lamm, nicht ein Lamm. Wo ich so diese Linie zwischen, ja, da hast du doch keine Anbindung dran. Das ist ein totes Tier, aber nicht das tote Tier.
Ja.
Und das finde ich einfach, also so einen smarten Satz zu bringen in der Simpsons-Folge, fand ich schon geil.
Ja.
Weil es ist ja auch das Ding. Also wenn ich jetzt das Lämmchen streicheln würde, hätte ich wahrscheinlich auch abends schwerere Probleme, wenn ich wüsste, das Lammkotelett ist jetzt von dem Lamm.
Mhm.
Wo es dann wieder um diese Frage geht, Fleisch essen, ja, nein und so. Ne? Aber ich finde, die Folge greift das an ganz vielen Momenten so auf, ohne eben da zu krass eine Position zu beziehen, sondern einfach um so, Vorurteile passt nicht, aber um so Misconceptions, um so Gewohnheiten, an die man sich halt gewöhnt hat, man isst halt Fleisch und dann ist das halt Lamm und dann ist das halt so. Und man denkt nicht an das süße Lamm, weil es halt Lammfleisch. Und ich finde, das bringt die Folge in so vielen Punkten so gut ein, gerade an dieser Abendessensszene, wo die beiden sich ja dann auch noch verhalten wie die wilden Tiere, als plötzlich dieses Lammkotelett noch durch den Raum fliegt.
Ja, das ist dieser primitive Umgang mit Fleischessern oder von Fleischessern, der halt oft auch stört, ne?
Genau.
Der nervt halt oft auch tatsächlich und auch ist auch sowas, was ich als Fleischesser absolut ablehne, ist so dieses so altes Fleischessen, weil das ist ja das, was ich vorhin auch meinte. Das ist halt so eine dörfliche Meinung, aber so dieses, wenn du kein Fleisch isst, dann bist du auch kein richtiger Mensch. So Fleisch ist meine Gemüsehaltung.
Halt. Vor allem der Zusatz, wenn du kein Fleisch isst, bist du kein richtiger Mann. Weil, also ist ja nichts im Lebensmittelbereich so krass vermarktet für Männer, außer vielleicht Bier noch, wie Fleisch.
Ja, Fleisch ist halt so ein richtiges Ding. Auch die Zubereitung von Fleisch, dieses schon fast religiöse. Also tatsächlich als jemand, der kein Vegetarier ist, ist es trotzdem irgendwie so eine... Ist es trotzdem auch sowas, was ich schon immer abgelehnt habe, weil ich das immer irgendwie so nervig, aufdringlich, primitiv fand. Und natürlich hat das so seinen Höhepunkt in der Folge, wenn die beiden sich halt um dieses Kotelett da streiten, wie zwei Hunde so. Das Ganze führt dann aber, das geht natürlich auch noch vom Esstisch weg.
Genau, praktisch in den nächsten Tag.
In den nächsten Tag hinein. Wenn Lisa sich in der Schule auch wehrt, weil sie zum einen einen Wurm zieren sollen.
Genau.
Es gibt nämlich diese, das ist ja anscheinend in den USA, gibt es ja schon mal häufiger, dass man irgendwie Tiere seziert, warum auch immer. und da sollen sie einen Wurm sezieren. Ralph isst seinen Wurm natürlich auch noch so. Ralph schlaf einfach.
Oh ja, in dieser Hinsicht bin ich ein Wikinger.
Das ist auch ein Protein, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Schlafen Wikinger besonders gut?
Nein, ich glaube, das sagt man einfach nur, wenn man irgendwas besonders... Das hat man früher mal gesagt, wenn man was besonders gut war, dann sagt, in dieser Hinsicht bin ich ein Wikinger.
Finde ich stark.
Ich glaube, das ist eher so ein allgemeiner Ausdruck. Gar nicht auf Schlafen bezogen. Und dann soll sie diesen Wurm sezieren und sie wehrt sich halt dagegen. Und dann sagt Miss Hoover, das ist gar kein Problem, Lisa, dass du das nicht machen möchtest und drückt heimlich unter dem Tisch einen Knopf, wie man das eigentlich kennt von so, wenn man in der Tankstelle arbeitet und die haben so einen Alarmknopf für die Polizei, wenn Überfall ist. Und zwar der Achtung Freidenker-Knopf. Freidenker-Alarm. Achtung Freidenker. Und das Gleiche passiert dann nochmal, als Lisa in die Cafeteria geht.
Genau, weil da gibt's dann, glaube ich... Was gibt's da nochmal?
Es gibt so sau viel schreckliches Fleisch.
Es gibt sau viel schreckliches Fleisch. Und Lisa sagt so, ja, sind Sie nicht verpflichtet, eine vegetarische Option anzubringen? Ich esse kein Fleisch. Mhm. Und die vegetarische Option ist dann, einen Hotdog zu nehmen, das Hotdog-Würstchen rausfallen zu lassen und nur dieses wirklich grau in grau gezeichnete Brötchen auf dieses Tablett fallen zu lassen.
Aber vorher passiert noch ein schöner Gag, und zwar das, ich weiß nicht, wie die Küchenhilfe heißt, aber sie sagt...
Agnes, so, glaube ich, oder?
Heißt sie Agnes?
Ich weiß, aus irgendeinem Grund war der Name gerade in meinem Kopf.
Auf jeden Fall sagt sie dann so, haben sie denn, dann sagt sie, höchstens den Hackbraten.
Ja.
Das passiert auch so in dem Nebensatz. Haben sie denn nichts Vegetarisches? Höchstens den Hackbraten.
Sagt sie auch, angereichert mit bester Brötchenqualität.
Da ist wirklich sehr wenig Fleisch drin in diesen Sportmatten. Das ist in einer anderen Folge, aber das ist einer meiner Lieblingsszenen mit der. Die Lieblingsszene vielleicht.
Sie ist auch einfach eine grandiose Figur. Also wenn die einen Auftritt hat, ist sie oft sehr witzig.
Ja, ja, sie ist grandios.
Aber naja, diese Frage nach der vegetarischen Alternative führt halt dann nochmal zu einem Freidenker-Alarm. Wie könnte es anders sein?
Lisa ist aber auch noch schnippisch kommentiert mit, wissen Sie noch, wann Sie die Begeisterung für diesen Beruf verlernt haben? Und sie dann einfach nur denkt, oh, und dann drückt sie unter den Tisch. Zweimal Freidenker-Alarm. Willi, ich habe Ihnen gesagt, nehmen Sie sofort die farbige Kreide aus dem Klassenzimmer. Ich hab's Ihnen gesagt. Die kommt von Lucifer höchstpersönlich. Ja, das ist einer der geilsten Gags in dieser Folge.
Wir haben halt auch eben, also wir haben eh schon gelegen, weil deine Couch sehr bequem ist, aber wir haben noch mehr gelegen als sonst bei dem Gag, Alter. Weil das ist halt großartig. Die Kinder sind überreizt. Willi, nehmen Sie die farbige Kreide raus.
Ich hab Ihnen gesagt, die kommt von Lucifer höchstpersönlich. Das ist halt mega witzig. Ja. Also der Kreide-Gag ist wirklich mega witzig. Und dann, genau, da macht es nochmal einen kurzen Sprung nach nochmal ins Simpsons-Haus. Danach genau. kommt dann noch in die Schule. Und da passiert dann ein Song, den wir alle kennen. Und zwar der berühmte...
Ich wusste, dass du es jetzt bringst und ich habe gerade voll den Hänger.
Man findet keine Freunde mit Salat.
Ja.
Das ist ja so einer der witzigen Songs, der auch bis heute noch super oft zitiert wird von den Simpsons. Man findet keine Freunde mit Salat. Wo halt Homer und Bart nochmal so ihre Meinung von dem Vorfeld so ein bisschen unterstreichen und sagen so, hey, wer kein Fleisch ist, ist halt kein richtiger Mensch so. Und das ist halt so super, super nervig. Und dann sagt, macht auch Marge auf einmal noch mit und sagt so, Mama, was machst du? Hör auf damit. Ach, ich wollte keine Stellung beziehen, ich war nur vom Rhythmus gefesselt.
Und ich finde das halt schön, weil es geht ja davon aus, dass die Itchy und Scratchy schauen. Und wo Itchy sich selbst isst.
Genau.
Und Lisa dann sagt, ist ja eigentlich mal aufgefallen, dass das alles super brutal ist? Und warum wird da nichts vermittelt? Und dann sagt ja Bart, Zeichentrickfilme vermitteln gar nichts. Sie sollen nur lustige Gewalt zeigen. Und dann kriegt er die Tür ins Gesicht. Und ich finde es in der Folge, die viel vermittelt und zeitgleich viel Gewalt zeigt, einfach damn funny.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich, das ist auch, aber das zeigt halt wieder, wie krank grandios das alles geschrieben ist. Also die ist wirklich von der, das, ey, was da in 20 Minuten passiert, das ist beispiellos.
Ja.
Das geht dann rüber in den nächsten absoluten Highlight-Moment dieser Folge, nämlich der Aufklärungsfilm in der Schule, der gezeigt wird aufgrund des Freidenker-Alarms. Da hast du vorhin gesagt, da ist auch was für dich drin, was du bis heute noch zitierst.
Ja, und ich habe heute erst wieder entdeckt, woher ich das hab. Es gibt die, Skinner steht halt da und sagt, es gibt eine Agitatorin, auch ein schönes Wort, würde man heute in der Synchro vielleicht nicht mehr nehmen. Nennen wir sie Lisa S. Nein, das ist zu offensichtlich. L. Simpson. Und das ist halt ein Gag, den bringe ich immer noch, wenn es darum geht, Leute anonym darzustellen. Nimm doch Vorname nach. Ich finde es einfach schön, weil das, da merkst du halt einfach, den Gag habe ich vor 20 Jahren, 25 Jahren irgendwann dazwischen mal gehört. Und der trägt sich bis heute. Und der ist immer noch gut. Den kann man immer noch mal nehmen.
Der ist mega geil. Das ist schön.
Ja, und dann kommt der Aufklärungsfilm mit Troy McClure, den wir auch aus anderen Aufklärungsfilmen kennen, wie zum Beispiel.
Troy McClure, generell erstmal Legende bei den Simpsons. Ja. Und dann sagt er so, was mir gut tut, ist ein schöner Spaziergang durchs Rinderfeld. Und dann läuft er einfach über eine Herde von Rinderrücken, die einfach dicht an dicht in diesem Käfig stehen, beziehungsweise in diesem
Gehege.
Und läuft da dann rüber und sagt, ha, ich bin Troy McClure, kennen Sie, blablabla. Und dann holt er sich noch Jimmy dazu. Und Jimmy ist so ein bisschen so, ja, Herr McClure, ich wollte mal immer wissen, wie kommt denn eigentlich das Fleisch von der Kuh in meinen Magen? Und er sagt, oh, Jimmy, das ist ja ein ganzer Mund voll Fragen. So, ist doch alles ganz klar. Und dann erzählt er erstmal von der, das ist doch ein einfach logischer Vorgang der Food Chain. Und dann,
die auch einfach ganz großartig dargestellt
ist. Einfach alle Tausende von, alle Tiere der Welt, einfach ein Pfeil auf den Mensch.
Genau.
Das ist halt auch so dumm. Aber es parodiert halt in dem Moment auch natürlich die Denke, aber auch teilweise die Aufklärung, die wir so erfahren haben. Mhm. Und dann führt er im Endeffekt Jimmy durch die Fabrik. Und das ist auch eine Szene, die sich bei mir auf die Netzhaut gebrannt hat. Schon immer.
Weil ich die auch super smart finde. Weil du siehst ja nicht, was sie sehen. Du siehst ja nur das Außenteil.
Du weißt es.
Genau. Und das, wie sagt er dann, lass uns doch zur Schlachtetage gehen oder
ja,
so?
Ja.
Und Jimmy halt natürlich erstmal super erschrocken und sagt, nee, das ist keine richtige Etage.
Keine
das
Sorge,
ist mehr ein Verhau.
Das ist keine richtige Etage. Das ist wirklich großartig. Und dann laufen sie da durch und Jimmy ist halt komplett blass danach.
Genau.
Zittert am ganzen Körper so und muss dann trotzdem seinen Text, den er da halt gelernt hat, auswendig aufsagen. Sagt so, aber McFlure, ich habe einen Freund, der sagt, es wäre falsch, Fleisch zu essen.
Und ist der verrückt?
Ist der verrückt? Und ich glaube, dann erklärt er ihm kurz die Food Chain und dann auch wie dann dieses Fleisch auf diesen, einfach wie diese Fleischstücke einfach oben auf diesen Truck drauf fallen. Das ist auch so dumm.
Aber da liebe ich auch, weil das ja auch wirklich ein Ding ist, dieses, ja, wir haben ja auch einen Ernährungswissenschaftler befragt und dann siehst du so einen Ausschnitt von 0,3 Sekunden gefühlt, wo er wirklich nur sich umdreht, und das war's.
Das liebe ich auch sehr doll.
Halt, also, ne, ist natürlich, ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt haben, der Aufklärungsfilm ist natürlich gesponsert von der Fleischindustrie.
Ja.
Die dann danach auch noch gratis Fleisch mitgebracht hat, aber es sieht halt einfach aus wie Schlachtabfälle.
Ja,
also,
ja.
Es sieht wirklich so unappetitlich aus, wie man sich Fleisch nur vorstellen kann.
Ja, ich kann es auch überhaupt nicht deuten, was es sein soll.
Es ist
so Gedärm.
Genau, es sieht aus wie Gedärm. Graues Gedärm.
Ganz graues, ekliges, nicht saftiges Gedärm und die Kids stürzen sich dann drauf und sagen, ja, dankeschön. Und Lisa sagt, ihr könnt das euch doch nur von der Fleischindustrie einkaufen. Und dann läuft noch Ralph rein und sagt, wenn ich groß bin, will ich auch auf die Büffeluniversität. Und das ist alles...
Aber das ist ja auch eigentlich eine krasse Parallele zur Realität. Ich muss jetzt wieder dran denken, Jamie Oliver hat doch ganz oft diese Food-Aufklärungsgeschichten gemacht. Unter anderem ja auch, wo es darum ging, Kindern in UK gutes und gesundes Schulessen zu liefern. Mhm. Ich glaube, aus dem Format ist es. Oder aus dem amerikanischen. Egal, er nimmt sich eine große Gruppe Kinder und zeigt denen, wie Chicken Nuggets gemacht werden. Und niemand will wissen, wie Chicken Nuggets gemacht werden, weil das sind halt wirklich die Abfälle der Abfälle der Abfälle. Mhm. Oder direkt Küken schreddern. Und macht das mit denen, exerziert das durch, paniert diesen Fleischbrei, brät den an und dann stellt die Frage so, wer hat jetzt noch Bock, das zu essen? Und die Kinder sind halt so into it as fuck. Die stehen wirklich da, wollen das alle noch haben und er verliert den Glauben an die Menschheit. Und ich finde das, ich musste da gerade dran denken, weil es auch wieder so ein Ding ist, Kinder sehen, okay, da werden jetzt Rinder eingefärscht, irgendwas passiert, was den verstört und rein geht's auf das gerades Gedärm. Also es ist auch so ein bisschen diese Uneinsichtigkeit oder so dieses Hinnehmen ist da ein Thema.
Das zeigt ja auch, dass wahrscheinlich ist diese Denke kommt ja auch so ein bisschen, weil das ja so gesellschaftlich etabliert, es ist ja so etabliert, Fleisch zu essen, dass selbst dieser wahrscheinlich falsche, also das merke ich ja auch an mir, ich weiß ja, dass ich weiß, wie schlecht die Produktion, also mir muss das, es gibt manchmal Leute, die schicken mir dann so Videos auf Instagram, die sagen, weißt du eigentlich, dass Fleisch ist? Und dann sag ich so, ich bin 36, ich bin aufgeklärter junger Mann, einigermaßen aufgeklärter junger Mann, mitteljung, aber ich habe das schon mitbekommen. Ich habe diese Entscheidung, dass ich Fleisch esse, trotzdem für mich gefällt, ohne dabei irgendwie zu dogmatisch vorzugehen, den Leuten das auf die Nase zu binden, weil ich das scheiße finde. Und wenn Leute Vegetarier sind, finde ich es eher gut als schlecht, sondern ich finde es richtig. Ich persönlich habe halt so, distanziere mich von gewissen Sachen und stelle auch so stell langsam Sachen um, aber nicht so radikal. Und aber ich weiß das, aber es ist trotzdem, ich esse trotzdem auch noch McNuggets. Weil ich sie ganz gerne esse. Und ich weiß aber, dass das falsch ist und das liegt aber halt natürlich auch daran, dass wir so ein bisschen dahin gezogen sind. Und das parodiert halt diese eigentlich fälschliche, aber von der Industrie geförderte Erziehung, die wir so die letzten 30 Jahre genossen haben und auch die Zeit davor. Dass das für uns irgendwie normal ist, dass es auch so diese, dass auch Nahrung nicht immer so im geilsten, auf geilsten Wege produziert wird.
Das ist ja auch, also A, interessiert es uns nicht so richtig, wie das passiert teilweise.
Also glaub, wir wollen uns, es will uns auch nicht richtig interessieren, weil wir auch natürlich Angst haben vor dem großen Moment.
Genau, und ich glaube, wir leben dann auch ganz gerne mit der Fantasie, dass es am Ende ja doch das glückliche Rind auf der Weide ist. Ja. Ich habe da Geschichte eines bekannten, also mir bekannten Boomers, der bei Maredo saß, wo du halt so ne, live in die Küche gucken kannst und dem dann die Erkenntnis kam, ey, so viele Steaks, wie die hier verarbeiten, wo ist denn das ganze Weideland? Und dann kam so, ja, das ist halt, also das ist halt eine Fabrik, die sind halt zu Tausenden dann eingefärscht irgendwo in Südamerika und dann, da ist nichts mit Weideland. Und dann kam selbst da dieser Moment, das konnte er nicht glauben. Es gab, ich meine, es gibt Bilder davon, das ist jetzt kein geheimes Templerwissen, dass die teilweise so scheiße gehalten und verarbeitet werden und hast nicht gesehen. Aber trotzdem lebt man dann doch lieber mit, ach nee, das ist ja auch, das kostet ja auch was, dann ist das ja bestimmt gut gehalten und so. Und ich meine, ich hab mal fast ein Jahr vegetarisch gelebt, jetzt nicht mehr. Aber es ist halt auch einfach scheiße schwer, einen vernünftigen, guten Fleischkonsum an den Tag zu legen. Weil ey, ich bin ehrlich, den Doppel-Cheeseburger heute Mittag, den habe ich sehr genossen, auch wenn ich nicht wissen will, was für eine Fleischqualität ich mir da reingeballert habe. Ja. Aber wenn du versuchst, Fleisch zu kaufen, habe ich in 99% die Fälle, dass ich Haltungsklasse 1 wählen darf oder das jeweilige Fleisch gar nicht krieg. Weil einfach das Problem ist, also angeblich kauft ja jeder bei seinem Bauern um die Ecke und kauft das frischste und beste Fleisch. Mhm. Aber irgendwie sehe ich das Angebot nicht. Also irgendwo ist da eine Diskrepanz drin. Und
ja, und natürlich auch, weil einfach, also jetzt, wie gesagt, da sind wir vielleicht noch so, da nehmen wir dann auch gerne mal das nötige Kleingeld in die Hand, um uns mit besserem Fleisch irgendwie zu versorgen, wenn wir uns selber was kaufen. Wir sind aber, wir leben da natürlich auch in dem Moment die Doppelmoral, weil wir halt auch mal gerne zu McDonald's gehen oder
ja,
in
den klar.
Tages reinfahren. Und ich glaube aber, dass, also ich erlebe ja ganz oft so, gerade so in den normalen Bürgerschichten, so, dass die Leute halt einfach, also der Facebook-Leser, der will halt einfach nur das billigste Fleisch.
So, ja, der freut sich halt, wenn dann 100 Gramm Hackfleisch 99 Cent kosten. Das,
genau. Aber
das ist ja auch, also ich sag mal, die Entscheidung treffen zu können, teures Fleisch zu kaufen und zeitgleich auch das Wissen zu haben, warum teures Fleisch kaufen vielleicht mehr Sinn macht, als das 99 Cent Hackfleisch zu kaufen. Das ist ja beides ein Privileg, was du halt in der Breite der Bevölkerung so gar nicht hast. Also wenn ich mir jetzt für mich und oder zwei Personen ein teures Fleisch kaufe, kann ich das gerade noch so leisten. Wenn ich das für vier Leute machen müsste, hätte ich schon wieder ein Problem. Mhm. Daher, das geht ja gar nicht so drum zu sagen, das ist absolut, ich meine, bringt ja nichts, der Hipster Fleischesser zu sein und dann zu sagen, das ist ja moralisch absolut falsch alles und schlimm, aber man kann halt so Baby Steps gehen. Also, was ich zum Beispiel mir behalten habe, ich habe keine Milch mehr, sondern Hafermilch. Mhm. Oder ersetze halt manche Produkte, wie zum Beispiel Chicken Nuggets, wenn ich die kaufe, kaufe ich die Rügenwalder Veggie Nuggets, weil der Unterschied echt minimal ist. Mhm. Auch leider noch kein Placement, wenn ihr wollt, ne? Steigt ein. Ich esse sehr gerne Rügenwalder Veggie Produkte. Aber das sind halt so Sachen, die du machen kannst. Und ich finde, da geht die Folge halt auch dann jetzt im letzten Viertel der Folge richtig gut drauf ein. Mhm. Weil Lisa ja dann mehr oder weniger den Meltdown beim Barbecue hat. Mhm. Und das alles nicht erträgt, wie egal denen das alles ist. Und das
aggressiv sie auch auf Lisa reagieren.
Ja, also es ist ja wirklich so, sie sagt, hey, guck mal hier, ich habe leckeres Gazpacho für euch gemacht. Und es ist halt einfach nur so ein, eigentlich wäre es ein klassischer Nelson-Haha-Moment. Mhm. Weil und niemand halt sie ernst nimmt.
20 oder 50 Leute lachen.
Genau, und alle erwachsen sind.
Und alle erwachsen sind. Und halt das Kind, das sich irgendwie mit einer, das überhaupt nicht ernst nehmen, die Idee und sowas hinter
ja.
Und dann passiert halt diese unfassbare, wo Homer dieses glasierte Schwein präsentiert,
genau.
Mit dem Apfel im Maul. Und dass sie dann mit dem Trecker einfach über die Straße, auf die Straße treibt, in diesem Grill, in dem er das da gegart hat. Und dann dieses Schwein halt im Endeffekt sich sehr verselbstständigt. erst irgendwie den Hügel runterrollt, dann
über die Autobahn,
in den Fluss. Dann in den Fluss und dann irgendwie verstopft. Und dann durch diese, wie heißt das?
Durch die Öffnung des Staudamms praktisch genau, geschossen wird.
Und dann dieser blöde Gag mit Mr. Ja, Mr. Smith, ich spende $1 Million an das Waisenhaus, wenn Schweine fliegen können. Und dann sieht man das Schwein fliegen. Und so. Spenden Sie jetzt die $1 Million, Sir?
Nein. Das ist auch wirklich der Moment, wo er so 2 Sekunden überlegt, nein.
Das sind so typische Sims-Momente, die aber damals... dieser Humor, der ist heute uns ja irgendwie gängig und den kennt man so, den hat man 1000 Mal gesehen. Der war aber damals auch schon Simpsons. Das war schon so ein Simpsons-Einstiegshumor. So.
Ja.
Also das haben die mit auch so geprägt, so eine Form von Humor. Das muss man nämlich auch da an der Stelle sagen.
Es gibt da ja noch, das war so ein Gag, den fand ich fantastisch. Da möchte ich da ganz kurz drauf zurückkommen, weil es auch für mich den Sommer gut beschreibt, wo Homer den Grill anzündet und dafür Spiritus nimmt. Und das ist das erste Mal so das, was ich eigentlich immer als Family Guy Humor bezeichnet habe. Wenn du eine Pointe nimmst und sie absolut in die Länge ziehst. Mhm. Bei Family Guy ist der Moment, wo er sich ans Knie fasst und dieses...
Ja, genau. Ah. Family Guy ist ja voll davon.
Genau. Und das ist derselbe Moment, weil er 2 Spiritusflaschen da reinballert.
Es dauert viel zu lang.
Und ich habe halt währenddessen A, lache ich und B, kriege ich halt wieder den Hass, weil ich finde nichts so schlimm, als wenn du mit viel Spiritus grillst, weil der ganze Block riecht nach der Scheiße.
Ja.
Und das war wirklich so, ich habe direkt wieder den Sommer gerochen.
Stimmt. Das ist echt so ekelhaft.
Ja.
Ich habe auch als Kind immer viel zu viel, weil ich das immer witzig fand, das aus der Flasche da rauszudrücken, viel zu viel Spiritus in den Grill, dass ich nicht einfach, ich habe mir heute nochmal, als ich gesehen habe, hatte ich auch ganz kurze Angstzustände, war so, dass du dir als Kind nicht die Hände weggesprengt hast, ne?
Ey, ich war als Kind ja schon ein relativer Schisser und bei Freunden hatten wir das auch mal und der Freund praktisch, der da war, und ach, was weiß ich, war mal 8 und 9, fand das auch eine witzige Idee, hat es gemacht. Wir haben das ab dem Punkt dann abgebrochen, wo die Stichflamme praktisch zurückkam in Richtung Flasche. Sie hat sie nicht erreicht, aber es war trotzdem so ein Moment, wo wir gewusst haben, okay, jetzt ist vielleicht Schluss. Vielleicht Spiritus doch nicht ideale Form, Grill anzuzünden. Aber das, ja, auch ein Stück weit irgendwie so Grilltradition. Irgendjemand bringt immer Spiritus mit und benutzt viel zu viel davon.
Aber wirklich, ich habe schon saulange nicht mehr gegrillt, aber jeder kennt so einen Typen. Das ist echt dumm. Und danach passiert dann sozusagen der Meltdown. Lisa rennt dann eigentlich wütend durch die Stadt, dann kommt so wieder ein Gag, der auch so gerne bei den Sims vorkommt, dass man halt so verschiedene, so das auch gerade so auf so
Werbeschilder.
Werbeschilder-Gags, dass sie dann sagt, so ist kein Rind oder ist kein Schwein. Genau. Und dann sagst du, ja, diese Ärzte, dann wechselt das Bild so, esst mehr Wild.
Genau, esst mehr Wild.
Eat more deer. Und dass sie dann halt sich gezwungen gefühlt gesellschaftlich, halt jetzt Fleisch zu fressen. Deswegen kommt dann diese 8 Hotdogs für 99 Cent Szene. Und sie geht bei Apu in den Quickie-Markt, nimmt sich einen Hotdog und sagt, so, seid ihr jetzt zufrieden? Und beißt halt in den Hotdog.
Genau.
Dann erscheint Apu.
Dann erscheint Apu und bringt diesen unfassbar sympathischen Satz, schmecken dir meine Tofu-Würstchen? Und sie kriegt praktisch die Realisation, okay, sie hat kein Fleisch gegessen. Und er sagt dann, ja, das habe ich einfach mal heimlich umgestellt. Niemand hat es gemerkt. Mhm. Was ich ehrlich, muss ich sagen... Und
es hat auch nur dreimal so viel Fett wie ein normaler Hotdog.
Das ist ein gutes Statement, weil gerade so frühe Veggie-Produkte...
Waren wahrscheinlich richtig krass böse.
Waren schwierig. Zeitgleich auch der unglaubwürdigste Gag, weil ich habe noch kein gutes Veggie-Würstchen gegessen. Mhm. Das ist ein großes Problem. Gute Veggie-Würstchen.
Obwohl das ja heute schon, ich habe jetzt zum Beispiel, ich probiere momentan ja auch diese Like Meat heißen die, ne? Die so, die machen auch Nuggets und so.
Mhm, gibt's auf jeden Fall auch.
Da probiere ich mich gerade so ein bisschen rein. Ich habe mir jetzt letztens das vegetarische Dönerfleisch gekauft. Und weil ich da auch so wirklich nach Fleischersatzsachen gucken möchte und einfach zu gucken, was mir auch schmeckt und was man halt in Zukunft benutzt, damit man halt wirklich keine Nuggets mehr kaufen muss. Weil zum Beispiel die Like Meat Nuggets sind sehr, 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 sehr gut. Schmecken mir fast am besten, sogar besser als normale Nuggets. Und da fuchse ich mich gerade so rein. Und tatsächlich ist es da so, dass jetzt bei dem Würstchen, auch wenn das jetzt natürlich in der Hinsicht vielleicht nicht stimmt, aber dass auch da schon halt vor 25 Jahren so dieser Fleischersatz so ein Thema war und dass das ja auch für viele Leute keinen Unterschied macht und so.
Ja.
Das ist halt trotzdem schon krass, dass das da schon vorkommt. Das finde ich beeindruckend.
Auf jeden Fall.
So, weil ich habe das Gefühl, dass diese Fleischersatzgeschichte erst seit fünf Jahren bei uns so ein richtig krasses Thema ist, weißt du?
So. Ich glaube, das war halt vorher zu viel Nische. Also zu viel Nische, weil die Kaufkraft gefühlt nicht da war. Und jetzt kriegen halt auch Marken wie Rügenwalder, wie Nestle, die kriegen ja alle mit, okay, das ist was, da kannst du Geld mitmachen. Mhm. Und ballern jetzt gerade Produkte raus, die wirklich lecker sind. Also gerade so Burger-Patties und sowas gibt es ja mittlerweile so geile Alternativen. Mhm. Ich finde, das ist auch eigentlich ein guter Weg. Weil ich meine, so musst du... Also du kannst ja dann trotzdem immer noch dein Steak essen, aber zum Beispiel bei Nuggets kannst du dann verzichten oder so. Kannst es auch bleiben lassen. Ich meine, ich schreibe ja niemandem was vor. Auch große Kenntnis dieser Folge dann nochmal. Mhm. Aber ich finde das halt momentan einen guten Weg, wie sich das Ganze entwickelt. Mhm. Ich finde dann... Auch muss ich sagen, ich finde es stark, weil Apu ja dann halt droppt, ja, ich bin ja Vegetarier, bringt diesen Shirt-Gag, der so ein bisschen süß ist, und führt sie dann in seinen geheimen Garten, der hinter dem alkoholfreien Bier versteckt ist, wo sie dann fragt, ja, was ist das denn, wenn jemand ein alkoholfreies Bier möchte?
Das wird nicht passieren.
Das wird nicht passieren. Auch krass, weil ich zum Beispiel nicht gedacht hätte, dass 95 alkoholfreies Bier überhaupt schon ein Thema war. Irgendwie, ich hab das Gefühl, das kam auch erst später als wirkliches Thema in die Breite.
Doch, das war schon damals auch so, habe ich das auch schon so ein bisschen am Rande wahrgenommen. Aber natürlich ist es ein geiler Gag.
Ja.
Und dann öffnen sie halt dieses Fach und gehen dann hoch aufs Dach, was ja sogar im Lego-Set des Quickie-Markts mit eingearbeitet ist. Und dann oben hat dann mich eher so eine Art Oase sich eingerichtet, wo er sagt, ich zeig dir was hier, jetzt gehe ich immer hoch, wenn ich mich irgendwie zurückziehen will. Und ich habe auch noch zwei Freunde hier und dann tauchen Paul und Linda McCartney zusammen auf, die... die halt sagen, dass sie auch schon sich immer gegen den Fleischkonsum oder für die Rettung, die Erhaltung der Tiere einsetzen und die sich auch beide selber sprechen im englischen Original. Und
wo ja auch gefühlt 1000 Beatles-Referenzen rausgeballert werden.
Wirklich nur Beatles-Dinger so mit dem Live and Let Live. Nein, das heißt Live and Let Die.
Genau, dann offenbart sich sogar noch, als sie dann sagt, so, ja, ich sage ja auch mal, dass die Leute eigentlich nur Brot und bla und Milch und Käse essen sollen. Dann sagt ja Apu noch so,
du isst Käse?
Du isst Käse, das ist ja ekelhaft. Und dann offenbart sich sogar, dass es ja heute, das war damals für mich noch überhaupt kein Thema. Ich werde aber gleich noch was zum Schlussfazit zu dieser Folge sagen, was diese Folge überhaupt mit mir gemacht hat. Und da wird dann schon von da wird über veganes Essverhalten geredet, was ja dann nochmal krasser war vor 25 Jahren. Und dass Apo sich als Veganer outet, finde ich krass. Und
ich finde den Moment dann so schön, weil Lisa ja dann sagt, oh Gott, du hältst mich sicher für ein Monster. Ja. Und Apo einfach sagt, ja. Aber.
Es ist nicht meine Position, darüber zu urteilen.
Genau. Ich kann trotzdem tolerieren, wie du dich verhältst.
Ja.
Und er sagt ja dann auch, ich glaube, ich kann mehr damit erreichen, wenn ich das einfach positiv einbringe, als wenn ich versuche, dich dafür fertig zu machen. Ja. Jetzt mal krass paraphrasiert.
Und dieser Schlusssatz, ne? Diese zwei Sätze von Apu über das Thema Toleranz, die sind perfekt.
Ja.
Auf alles übertragbar, wo das Thema angewendet werden muss.
Mhm.
Und auch dieses nicht zu missionarisch zu sein auf beiden Seiten.
Ja.
Nicht zu missionarisch zu sein, aufklären und Dinge begründen können und ein gesunder Umgang mit dem Thema und auch sagen so, auch mal sagen können, ey, hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Aber nicht dieses, wenn du so und so dich verhältst, dann bist du scheiße und wenn du so und so dich verhältst, dann bist du geil.
Hm?
Weil das ist zu radikal und damit haben auch Leute, mich schreckt es ab, dann habe ich keinen Bock, was zu lernen.
Ja, das ist halt das Problem. Also ich meine, klar ist das dann auch wieder so eine individuelle Wut, die sich da vielleicht bannbricht und kann, also ne, auch dafür Verständnis, aber dann erreicht man mich halt nicht.
Mhm.
Also du erreichst mich halt tausendmal besser, wenn du mir sagst, ey, guck mal hier, ich habe eine Linsenbolo gemacht, willst du mal probieren und die schmeckt geil, als wenn du sagst, ja, du weißt aber schon, dass dein Hackfleisch Mord ist.
Ja,
das ist halt. Weil dann ist mein Problem, ja, weiß ich. Also
ich glaube, dass dieses aggressive, fiese Verhalten halt einfach noch nie was gebracht hat oder ganz, ganz wenig gebracht hat und dass halt genau sowas halt überzeugende Arbeit halt so dass ich mich gerade auch immer mehr irgendwie davor zu hinreißen und zu sagen so, ey, wenn ich halt sage so, ey, die Produkte, die sind halt so lecker und die ich esse ja Fleisch in erster Linie nicht, weil ich es geil finde, tote Tiere zu essen, sondern weil da halt Geschmack dahinter ist, den ich finde, den gibt mir halt Fleisch. Ich esse einfach nur Fleisch, weil ich halt Essen liebe und weil ich finde, dass es leider bis dato für gewisse Sachen, die ich mag, noch keinen Ersatz gab.
Also nicht der gigantische Gefallen an Mord.
Komischerweise finde ich es nicht geil. Aber
unterscheidet dich vom Durchschnittskonsumenten, aber okay.
aber deswegen probiere ich halt, ich habe zum Beispiel auch letztens mal bei McDonald's den Vegan TS ausprobiert, der mir überraschend gut geschmeckt hat.
Ja, Schlimmste am Vegan TS ist, dass du keinen Käse drauf ordern kannst, dann ist er nur noch vegetarisch und das machen die nicht. Weil sonst wäre der besser. Ich finde den auch nicht schlecht, aber der ist ein Ticken trocken.
Das stimmt, ja. Aber dass ich halt so Sachen nach und nach jetzt gerade ausprobiere und dass ich mich die Überzeugungsarbeit darin leistet, dass ich sage, so ich kann mir diesen Geschmack, den ich mag, woanders abholen, ohne dass ich dafür ein totes Tier essen muss.
Ja.
Und das ist, glaube ich, da müssen wir halt hin oder auch, dass man dann vielleicht auch mal sagt, also natürlich, auch da geht es auch ganz viel um Verzicht. So, dass man natürlich, also es ist natürlich auch arrogant zu sagen, so ja, wenn ich verzichte, nicht esse so lange Fleisch, bis es halt was gibt, was das ersetzt. Das ist natürlich auch das ist auch nicht meine Haltung. Ich esse es halt einfach gern. So.
Ja.
Und ich hab irgendwie so für mich, also für mich ist es irgendwie aktuell noch moralisch okay, Fleisch zu essen. Ich kann es jetzt auch gar nicht tiefer begründen, weißt du, sondern ich sag so, ich finde es absolut geil, wenn Leute, ich habe so viele Freunde inzwischen, die vegetarisch leben oder vegan leben, die mir damit nicht, die es mir jetzt nicht auf die Nase binden und ich gehe nicht zu denen und sage so, guck mal, Hähnchen, ja, ist halt einfach dumm. Ja, aber du hast ja so Leute so. Ey, du hast, ich habe das schon erlebt, dass es halt einfach Freunde gibt, die so, Freunde, Bekannte gibt. So, gerade wie gesagt, auf dem Dorf. Wir sind groß geworden, also ich bin groß geworden im Rottgau. Und wenn da früher einer gesagt hat, ich ess kein Fleisch, dann war es halt so, boah, guck mal, Diana, guck mal, das Essen wird weg. So, also das war halt so, halt das Niveau, ne? Und, da ist er wieder, unser Grand Frisier. Soll ich dir nur ein paar Blumen pflücken oder was?
So. Du, ich trinke keinen Alkohol, weißt du, wie das auf dem Dorf ist, auch gut.
Ich trinke auch keinen Alkohol. Also
das ist einfach
sehr selten Alkohol.
Aber ja, das sind halt so verkrustete Meinungen. Und ich glaube, das Ding ist halt, was du auch ja so schön rausstellst, finde ich, wir sind in so einer Umbruchszeit gerade.
Mhm.
Und ich finde, das muss man auch so ein bisschen auch einfach mal akzeptieren, dass das gerade so ist. Weil ich meine, wir sind alle sozialisiert, Fleisch, mega geil.
Mhm.
Ich meine, wie viel morgens Wurst, mittags warmes Essen, abends Brotzeit mit Wurst. Weißt du, man hat halt viel Fleisch gegessen vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ne? Alles egal. Und jetzt findet man halt neue Produkte, man entwickelt sich da vielleicht auch ein bisschen oder auch nicht. Es passieren ein paar Sachen. Und ich finde es spannend, dass es gerade in der veganen Community so unterschiedliche Lager gibt, wo du dann, also jetzt zum Beispiel dieses McDonald's-Ding, das hat ja die vegane und vegetarische Community mega gespalten, weil du unterstützt ja immer noch das Unternehmen, das auch Fleisch produziert. Zeitgleich denkst du dir aber, ey, Leute, klingt jetzt blöd, aber zum Beispiel du hättest diesen hättest sonst da vielleicht einen Cheeseburger gegessen an dem Tag, wo du den Vegan Tee isst. Mhm. Es ist doch schon mal was. Aber es ist so, ich glaube, es gibt so eine ganz oder gar nicht Fraktion und das ist halt immer schwierig, weil das wird halt nicht passieren.
Ich glaube, dass man sich, also ich glaube, wenn man sehr, sehr, sehr gerne Fleisch isst, so wie das ja einfach noch in unserer Gesellschaft ein großer Teil ist,
ja.
Und dazu zähle ich dann halt leider auch, ich schäme mich dafür jetzt schon fast beim Reden, aber es ist halt irgendwie so, ich mag es halt und dann denke ich mir so, yo, aber wenn ich mich so nach und nach mit so Baby-Steps da rausarbeite und meinen Konsum einfach eindämme und einfach lerne, auch andere Sachen zu essen, dann ist es ja schon ein guter Schritt. So.
Ja.
So. Und ich glaube, diesen Schritt können, das ist zum Beispiel der Schritt, von dem ich glaube, den könnten alle irgendwie gehen, wenn man einigermaßen sich darauf einlässt. Und dann kannst du halt, selbst wenn das alle machen, dann minimiert sich da ja schon wieder ein ganz, dann geht da ja schon ein ganz großer Teil runter, weißt du?
Total. Also das, es gibt da auch, natürlich habe ich keine zur Hand, weil sich das Gespräch gerade organisch entwickelt, aber es gibt super viele Statistiken, wo du praktisch, wenn die globale Bevölkerung einen Tag kein Fleisch essen würde, was das einfach für Auswirkungen hätte, die gigantisch wären. Mhm. Natürlich wirst du das so nicht so schnell bewerkstelligen können, aber ich glaube schon, dass diese Entwicklung stattfindet, dass Leute auch mal andere Produkte probieren, Leute verzichten. Ich sehe das ja jetzt, ich mache ja Kochstreams und da war natürlich auch die Frage, wie stelle ich mich denn jetzt zu dem Thema hin? Weil ich kann dir sagen, ich habe auf Instagram schon auch teilweise nicht so schöne Nachrichten gekriegt, wenn ich Produkte mit Fleisch gezeigt habe. Mhm. Und hatte dann irgendwie auch nicht mehr so Bock, das zu zeigen, wollte mich da aber auch nicht so, wollte mich da auch nicht so einschränken lassen. Habe jetzt aber für meine Kochstreams gesagt, wenn ich es vegetarisch hinkriege, mache ich es lieber vegetarisch. So können viele Leute mitkochen. Und es ist ja auch meistens ein geiles Produkt dabei. Mhm. Und ich finde, ich weiß nicht. Auf der einen Seite denke ich mir dann wieder, ist es scheinheilig, als jemand, der Fleisch isst, on-stream nur vegetarisch/vegan zu kochen? Oder ist das ein guter Schritt? Ich finde halt, das ist sowas, was du fast täglich aushandeln musst. Das ist halt auch anstrengend.
Naja, es ist anstrengend. Aber wir kriegen immer mehr Alternativen geboten. Hm? Man versucht, das Angebot immer breiter zu machen. Ich gucke auch inzwischen auch bei Restaurants ganz gerne mal drauf, weil ich, wie gesagt, auch viele vegetarische Freundinnen und Freunde habe, so, die halt einfach kein Fleisch essen.
Ja.
Und wenn ich dann auf Karten gucke, da gibt es auch Lieblingsrestaurants von mir, wo ich wirklich sage, so, ey Leute, ihr müsst mal ein bisschen an eurem vegetarischen, an eurer vegetarischen Karte arbeiten. Weil immer nur Spare Ribs, Hähnchenteile, noch mehr Fleisch, Burger. So, ich finde, das ist auch nicht, ist auch keine Schande. Ich fände es auch okay, wenn McDonald's noch 10 neue Produkte ins Sortiment hat, die alle ohne Fleisch rauskommen, wie vegane Nuggets, verschiedene Sachen. So, da gibt's ja genug, was man da machen kann. Und vielleicht noch ein, zwei andere Burger-Alternativen und so weiter und so fort. Und der Markt ist da und ich bin da schon für, dass das eher eigentlich, also ich bin natürlich für die Eindämmung und nicht für die esst noch mehr Fleisch und esst Fleisch mit Fleisch und weil ich das auch
Fleisch mit Fleisch, wie diesen KFC-Burger, den es mal gab.
Scheiße, Mann. Der war aber gut, Alter. Der war richtig geil.
Ich habe den nie probiert, aber es war halt, also ich kann dir nicht sagen, dass das eine moralische Entscheidung war, sondern es war immer so eine Mischung aus, traue ich mich das? Das sieht schon ein bisschen eklig, aber auch mega geil aus.
Das war krass. War einfach so ein zusammengeklapptes Hähnchenteil und drin war Schinken und Käse und noch Fleisch.
Das ist halt echt.
Und das war einfach so, also es war Wahnsinn.
War die Paleo-Variante.
Alter, und es war alles so frittiert, Mann. Der hat so getrieft, da habe ich immer auch den Simpsons-Gag zitiert, aus der fette Humor, oder wie die Folge heißt, die ja auch genau eine, mit der, wenn du an der Wand treibst, dann wird die Wand durchsichtig. So ist da auch genug Fett drin, dann siehst du, wie sie den Fischburger an der Wand treibt, die Möwe von außen, der Vogel von außen dagegen fliegt. Großartiger Gag, einer meiner Lieblings-Simpsons-Gags wahrscheinlich. Und den habe ich da auch zitiert, weil ich dann dachte so, fuck man, das ist so krass, wie eklig das ist. Aber zur Folge nochmal.
Ja.
Du musst dir vorstellen, ich habe die Folge ja so 96 gesehen, als sie rauskam im November. Ich habe die wahrscheinlich sogar in der Premiere am Tag in Deutschland gesehen, als sie im November 96 ausgestrahlt wurde, ProSieben Erstausstrahlung. Und das war für mich eine ganz wichtige Folge, weil ich da zum ersten Mal mir so richtig über Vegetarismus Gedanken gemacht haben, weil das davor gar nicht so in meiner Welt stattgefunden hat und weil es keine vergleichbaren Momente in der Serie oder in einem Film gab, der das so behandelt hat. Und das war richtig, richtig krass. Und wenn man, das war mein erster Berührungspunkt mit dem Thema Vegetarismus. Ich war 12 zu dem Zeitpunkt und ich habe da einfach was gelernt, was ich vorher noch nicht kannte. Hm? Und habe mir da auch Gedanken drüber gemacht und habe das auch nicht so, wer ist denn kein Fleisch, ist ja dumm, sondern ich habe mir dann wirklich auch, habe da was mitgenommen und habe dadurch wahrscheinlich, also vielleicht hatte ich mal 2-3 Mal den Moment mit Leuten, einfach weil man halt in einem beschissenen Alter ist mit 17 oder so und mal was Provokantes sagen will, dass wenn jemand gesagt hat, so, yo, ich esse kein Fleisch, dass man, wie kann man gewinnen, ey? Aber ansonsten hat mich, glaube ich,
das mit 17 auch so gesprochen,
ja,
oder?
Ja, genau, da habe ich auch geredet. Wie kann man gewinnen, ey? Dass mich diese Folge schon sehr früh krass sensibilisiert hat auf Toleranz mit dem Thema und auf, selbst wenn ich selber Fleisch esse, jetzt kein Menschen, der sich dafür was anderes entschieden hat, auf den Sack zu gehen, sondern es eher als Chance zu sehen und nicht als, warum macht er das, will er mich verarschen. So, und das ist was diese Folge mit mir sehr früh gemacht hat. Die hat eine sehr große Aufklärung bei mir gehabt. So.
Das finde ich krass, aber ich glaube, das ist halt auch wirklich was die Simpsons ganz gut können.
Ja.
Also so, ich sag mal,
spielerisch mit Humor.
Genau. Auf einer leichten Ebene Themen einbringen, die doch dann wichtig werden. Ich meine, überleg dir mal, wie lange wir jetzt schon wieder drüber reden. Mhm. Was nicht passiert wäre, wenn wir uns nicht für die Folge entschieden hätten. Also.
Ja, deswegen habe ich die auch so ein bisschen, oder haben wir die gemeinsam als erste gewählt, weil die natürlich auch zeigt, wie die Simpsons so auch mit Moral umgegangen sind. Und weil die Simpsons. Die sind einfach eleganter und gerade in diesen Staffeln sind sie eleganter als dann später das sehr provokante Family Guy oder South Park, die natürlich auch ihre Qualitäten haben, gar keine Zweifel, ich mag das ja auch alles, oder auch Rick and Morty, aber ich finde, die Simpsons haben einen ganz krassen, da muss es nicht so sehr unter die Gürtellinie gehen, es muss nicht erst Blut fließen und es muss nicht alles erst so super böse sein. Diese Folge ist auch böse, aber die ist ganz anders böse als jetzt eine Family Guy Folge, wo halt nochmal 10 Behindertenwitze und nochmal 30 Fatshaming-Gags reingekommen wären, sondern die Folge funktioniert halt einfach auf einem ganz anderen Niveau und hält auch ganz viele da sind ganz viele gesellschaftliche Spiegel in der Folge. Das Aufklärungsvideo ist ein riesiger Spiegel. Ja. Das Verhalten der Leute gegenüber Lisa, gerade auf diesem Grillfest, und das Verhalten ihrer Familie ihr gegenüber, ist ein riesiger Spiegel. Und das ist
auch so ein bisschen tatsächlich das Ding mit Quimby, wie er bei dem Barbecue sitzt und sagt, Homer, kannst du mir noch einen Hamburger geben? Ich kann nicht mal mehr aufstehen. Mhm. Und sagt das ja auch wirklich in so einem ganz schwer atmenden Kontext. Und alle sind so, ja klar, hier ein Whopper für den Copper. Und auch das, ich finde, die zeichnen halt Gesellschaftsbilder, ohne dass du das Gefühl hast, du schaust dir jetzt einen Arthouse-Film an, der dir auch wirklich zeigen will, guck mal, wie das gerade alles ist. Mhm. Also es ist ein Tanz auf der Rasierklinge, dieses Feine hinzukriegen. Ich finde es immer wieder erstaunlich.
Das ist eine krasse Folge. Eine sehr, sehr krasse Folge, die sehr lehrreich war für mich und die ich sehr mag und die toll erzählt ist mit einem geilen Cameo von zwei Superstars. Super sympathisch, dass man Paul McCartney da noch drin hat. Auch natürlich der Song-Gag.
Ja.
Und geht auch mit einer schönen Moral raus, mit der ganzen so dieses Toleranz auf beiden Seiten, sich darin üben, nicht zu aggressiv zu sein und eher eine gute Lösung zusammenzusuchen. Das ist ja dann auch das, wo dann Lisa und Homer dann zusammenkommen im Endeffekt. Das ist alles sehr, sehr gut.
Auf jeden Fall. Und ich finde, ohne uns jetzt selbst loben zu wollen, aber uns schon selbst, ich finde, es ist eine gute erste Folge auch für den Podcast gewesen, weil es auch ein bisschen zeigt, wie der Podcast hier funktioniert. Mhm. Also ich finde, wir haben da jetzt echt schön intensiv auch über das Thema reden können, wozu uns die Simpsons mehr oder minder gebracht haben.
Absolut.
Also unabhängig jetzt von Humor und Message geht da halt beides.
Das soll ja auch der Sinn sein.
Genau.
Wir wollen ja auch wirklich irgendwie uns Themen raussuchen. Wir werden natürlich auch mal Themen haben, die ein bisschen lockerer sind. Wir werden aber noch Themen haben, die auf jeden Fall noch schwieriger sind. Also ich meine, die süße Kösfolge oder sowas, steckt ja noch viel mehr dahinter. Und gerade in Zeiten wie 2020, wo ja auch nochmal so viel Aufdeckungsskandale und so weiter und so fort waren, also das ist ja auch ein super aktuelles Thema.
Und Cop March wird auch noch ein Thema.
Cop March wird ein ganz wichtiges Thema. Also da sind so viele Sachen drin, die immer noch irgendwie heute funktionieren, aber ich fand jetzt so dieses Thema Vegetarismus, Simpsons, das zu kombinieren, das fand ich einen sehr schönen, guten Einstieg, um zu zeigen, was dieser Podcast machen soll.
Ja.
Und insgesamt wird diese Staffel hier ja 10 Folgen haben.
Genau.
Und das heißt, ihr könnt euch auf 9 weitere noch freuen und wenn das alles gut lief und wenn ihr da weiter Bock auf habt, dann kann man doch bestimmt über eine zweite Staffel nachdenken. Ja, das war's von uns an dieser Stelle, würde ich sagen. Oder hast du noch was?
Nee, ich bin aus meinem Star Wars Notizbuch, kann ich keine 9 Punkte mehr ziehen.
mein Star Wars Notizbuch hat Fell, weil es ein Ewok ist. Ich habe in einen Ewok geschrieben. Dann würde ich sagen, können wir für heute ein Häkchen dran machen.
Ja.
Und gehen jetzt gleich ins Union Fleisch essen. Gottes Willen. Wirklich nichts gelernt.
Also, aber im Union ist die Fleischqualität bestimmt ganz toll.
Ich nehme es doch an.
Also ich glaube tatsächlich, dass es da nicht ganz so traumatisch ist wie jetzt. Aber ich glaube, der McDonald's-Burger heute Mittag sollte uns schlechteres Gewissen machen als alles, was wir heute im Union essen.
Ja, möchtest du noch einen Cookie Dough Chocolate Chip?
Der ist Fair Trade, alles gut damit.
Der ist Fair Trade, das ist wirklich das Ende der bösesten Snacks, die dieser scheiß Planet hat. Hallo an Cookie Dough. Sind so kleine Schokopralinen gefüllt mit so Cookie-Dough-Dingern. Ey, die Dinger sind einfach...
Also ich habe einfach ein bisschen die Hoffnung, dass das bei... Weil ich habe keinen Rewe direkt in der Nähe. Ich habe die Hoffnung, dass es das bei mir nicht gibt. Das weil sonst...
Die liefern bestimmt auch. Die sonst machen jetzt auch Cookie-Dough, rein Cookie-Dough in Bechern. Kann man sich jetzt kaufen, gekühlt. Und sie machen die ganze Schokolade auch noch als Tafel.
Max, wenn du das weiter so lasziv auf- und zumachst, können wir in der Staffel 2 drüber reden, wie ich die Folge Der behinderte Hummer live nachspiele. Sitzt dann in Mumu hier.
Ich bin doch kein Exzentriker, ich nehme das Mumu. Das dann in Staffel 2, meine Lieben. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören der ersten Folge von Die Sendung mit den gelben Leuten, gelben Menschen, was auch immer, ich weiß gerade den Titel gar nicht.
Gelbe Leute. Sachen.
Gelbe Sachen.
Ich glaube, gelbe Leute.
Gelbe Leute. Und schön war's.
Es war mir auch wirklich ein Fest, ich fand's ganz toll. Hatte eine schöne Zeit.
Freue mich auf die nächste Folge mit dir, Lukas.
Sehr.
In dem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Das war die Sendung mit den gelben Leuten. Ciao.
Ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.